die Bibel wieder ernst nehmen, im persönlichen Leben und im Gemeindeleben. Das ist das Thema von mir. Und mein Vortrag wird sich in zwei Teile gliedern. Der erste Teil wird versuchen, eine ganz grundsätzliche Thematik anzusprechen. Und ich möchte mit dieser grundsätzlichen Thematik etwas in Frage stellen, was ich am liebsten mit jedem persönlich besprechen möchte, aber natürlich nicht kann. Und das werde ich ein bisschen ausführlicher machen, als es vielleicht von der Sachebene her nötig ist, weil die Sachebene uns allen klar ist, aber es geht darum, etwas zu hinterfragen. Also ich werde ein bisschen längere den ersten Teil haben. Und im zweiten Teil wird es dann eine, ja doch bunt Zusammenstellung von sehr praktischen, kleinen Vorschlägen, Anregungen, Tipps, Ermahnungen geben. Unter der großen Überschrift, die Bibel wieder ernst nehmen im persönlichen Leben und in der Gemeinde, was ja sehr verengt und verzahnt miteinander auch ist. Ich weiß nicht, wie ihr rangeht, wenn euch ein Thema vorgegeben wird. Das ist ja eine besondere Herausforderung so für Lehrer, Bibellehrer, Prediger. Wenn man sich das selbst aussuchen kann, dann hat man sein Wording drauf, dann hat man einen Bibeltext, wo man versucht, vielleicht auch bestimmte Schlagwörter aufzunehmen. Aber wenn dann ein Komitee sagt, rede mal zu dem Thema, dann überlegt man, was wollten die damit eigentlich genau erreichen? Für mich war die Fragestellung, etwas ernst nehmen, ist das eigentlich ein biblischer Terminus? Finden wir eine Bibelstelle, wo drin steht, nimm die Bibel ernst. Man dachte, okay, vielleicht gibt es irgendeine modernere Bibelübersetzung, die das so hat. Aber so von meinen Bibeln, die ich lese, also aufgewachsen mit Elberfelder in der 85er oder jetzt 2006er Fassung mit MBH oder Neue Bibel heute unterwegs und Schlachter, da kommt das nicht drin vor. Und dann habe ich überlegt, wo kommt in der Bibel diese Frage hoch? Und dann merkte ich, dass in der Negation ich ganz schnell eine Antwort finde. Was ist denn das Gegenteil von ernst nehmen? Vernachlässigen oder verachten. Und da fiel mir ein, oh, das kommt in der Schrift vor, dass Menschen die Bibel verachten. Und eine Stelle, die sich irgendwann mal in meine Netzhaut hier eingebrannt hat, ist 2. Samuel 12. Wenn ihr möchtet, schlagt ihr bitte mit mir 2. Samuel 12 auf. Während noch geblättert und gesucht wird, also 5 Bücher Mose, da kommt Josua und dann kommen die Samuel-Bücher. Lacht nicht, es gibt Leute, die noch nicht ganz so lange mit der Bibel unterwegs sind und anfangen zu buddeln. Während noch einige das Buch suchen, 2. Samuel 12. Im Kapitel davor ist uns beschrieben, wie David ein Potpourri an Sünden begeht. Und das nicht in einem schwachen Moment nur, sondern über Wochen und wenn man genau hinguckt, über Monate. Der Mann nach dem Herzen Gottes tut etwas, was überhaupt nicht nach dem Herzen Gottes ist. Und dann kommt der Prophet Nathan, weil Gott ein gnädiger Gott ist und diesen Mann wieder auf den rechten Weg zurückführen wollte. Und er erzählt ein Gleichnis, um das geht es mir jetzt nicht. Und David sieht ein, dass er von dem Gleichnis beschrieben wurde und dass er der böse Mann ist, um den es in dem Gleichnis ging. Und dann lese ich 2. Samuel 12, Vers 9, einfach nur einen Satz und nachher noch einen zweiten Satz aus dieser langen Rede des Nathan. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Und dieser Satz überrascht uns nicht. Was hat er gemacht? Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, das hat er gemacht. Du sollst nicht Ehe brechen, das hat er gemacht. Du sollst nicht töten, das hat er mittelbar gemacht, indem er den Ehemann an die Front geschickt hat. Waren auch so ein bisschen Vertuschungsversuche dabei, aber das war eindeutig ein Verstoß gegen das Wort des Herrn, gegen das mosaische Gebot. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen. Und jetzt kommt der nächste Satz, auf den ich euch hinweisen möchte. Warum soll das Schwert nicht weichen? Dafür, dass du das Wort des Herrn verachtet hast? Nein, dafür, dass du mich verachtet hast. Gott identifiziert sich mit seinem Wort. Es ist nicht, da hinten ist das Wort. Und dort ist irgendwo Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Allmacht, in seiner Erhabenheit, in seiner Größe, in seiner Majestät. Sondern Gott sagt, das ist mein Wort. Und alles, was du gegen dieses Wort unternimmst, unternimmst du gegen mich. Ich habe mir in meinem Leben so häufig sagen müssen, Ansgar, nimm doch diese oder jene Sache nicht so persönlich. Ich komme mit diesem seelsorgerlichen Rat bis heute nicht klar, weil ich mich immer mit dem, was ich tue, extrem identifiziere. Und wer meine Sachen irgendwie ankrittelt, krittelt mich an. Aber das ist Ansgar, das ist unwichtig. Aber Gott sagt, mach irgendwas gegen mein Wort und ich nehme es persönlich, und zwar höchstpersönlich. Du hast mich verachtet, David. Warum? Und wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, David zu interviewen und wir ihm ein Mikrofon vor den Mund halten würden, würden wir fragen, hattest du vor, Gott zu verachten? Wolltest du ihn ans Schienbein treten? Wolltest du irgendetwas Böses mit Gott machen? Würde er sagen, nein, das geht doch gar nicht. Da ist das Wort und da ist der Herr. Aber Gott sieht beides identisch. Ihr kennt mich doch nur durch das Wort, also konkret. Was ihr über mich wisst, wisst ihr im Wesentlichen durch das Wort. Und wenn das Wort angeschossen, durchgestrichen, zerrissen, zerrupft, zerschlittert, zerschnitten wird, dann wird auch das, was Gott über sich geoffenbart hat, kaputt gemacht. Von daher, das ist etwas, was ich im ersten Punkt uns fragen möchte, ob wir wirklich Gott nicht nur als den Autor der Schrift ansehen. Das steht irgendwo in einem Credo, einem Glaubensbekenntnis drin, dass der Heilige Geist die 66 Bücher Alten und Neuen Testamentes gehaucht hat. Das ist alles gut, das anerkennen wir in unserem Kopf. Aber ob das für uns in der Lebenspraxis wirklich so ist, Herr, vergib mir nicht nur, dass ich dein Wort übertreten habe, sondern dass ich dich mit dieser konkreten Tatsünde, mit dieser konkreten Gedankensünde oder mit dieser Unterlassungssünde, dass ich mit diesen Dingen dich verachtet habe. Und das erklärt dem einen oder anderen vielleicht, warum ich dieses Lied gerade singen ließ. Ich will auf den Punkt noch einen Moment länger rumreiten, weil er mir wichtig, ja sogar essentiell ist. Manchmal, wenn wir gerade im Alten Testament lesen, wobei heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft hat Dietrich auch eine interessante Passage aus der Apostelgeschichte gebracht mit Ananias und Sapphira, aber wann immer wir lesen, gibt es Situationen, wo wir erschrecken wegen der Schärfe, die Gott manchmal anwendet. Da passieren Dinge, wo wir sagen, ja, ist Sünde, und bei manchen Sachen, wie herunterfallenden Bundesladen, fällt es uns schwer, die konkrete Sünde sogar zu merken, aber wir merken, wie Gott radikal sich äußert. Und vielleicht möchtet ihr mit mir 4. Mose 15 aufschlagen. Da ist so eine harte Formulierung. 4. Mose 15. Und dort ab Vers 22. Klassische Art, wie es in der Tora zu lesen ist, 4. Mose 15, 22, und wenn ihr aus Versehen sündigt und nicht alle diese Gebote tut, die Jahwe zu Mose geredet hat, alles, was Jahwe für euch durch Mose aufgetragen hat von dem Tag an, als Jahwe Gebote gab und. Und dann kommt Vers 27 bis 31. Und wenn eine einzelne Person aus Versehen sündigt, dann soll sie eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. Und der Priester soll Sühnung erwirken für die Person, die sich versehentlich vergangen hat durch eine Sünde aus Versehen vor Jahwe, um Sühnung für sie zu erwirken. Und es wird ihr vergeben werden. Dann kommt Einheimische und Fremde. Vers 30. Aber die Person, die mit erhobener Hand oder absichtlich, kann man es auch übersetzen, mit erhobener Hand handelt, von den Einheimischen und von den Fremden, die Elberfelder lästert Jahwe. Ich glaube, ganz alte Luther-Übersetzungen sagen da missachtet. Ja, andere sagen jetzt meistens lästert Jahwe. Also die Person, die sündigt, die lästert Jahwe. Und diese Person soll ausgerottet werden aus der Mitte des Volkes. Denn das Wort Jahwes hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Da ist jetzt keine neue Information drin. Es unterstreicht nur nochmal das, was ich eben vorher schon von David oder von Nathan brachte. Da vergeht sich jemand, begeht eine Sünde. Und die Unterteilung unterschiedlich oder absichtlich ist da. Aber es wird wieder ganz nahe zusammengesehen, das Wort Gottes missachten heißt Jahwe in diesem Fall lästern. Hand hoch, wer hat Lust, Gott zu lästern? Das wollen wir nicht. Das tut uns weh. Unseren Retter, diesen Allmächtigen, den wir angenommen haben als das Ziel unseres ganzen Lebens, den wollen wir nicht lästern. Und wisst ihr, woran Gott das misst? Wie wir mit seinem Wort umgehen. Oder um Bibelbundkonferenz zu sprechen, indem wir sein Wort ernst nehmen. Das heißt, unsere Sicht von Gott und unser Umgang mit der Bibel, diese beiden bilden eine unauflösbare Gemeinschaft. Habe ich ein niedriges Bild von Gott oder so ein kumpelhaftes Bild von Gott, so ein Buddy, mit dem man durchs Leben geht, der mir mal hilft, wenn mir mal ein Problem irgendwo entgegenkommt, dann ist mir sein Wort auch nicht ganz so wichtig. So wie wenn man mit Kumpels irgendwo beim Sport ist und Badminton spielt und dann wird irgendwas geredet, das ist aber nicht ganz so wertvoll oder so. Aber je mehr ich heilig, heilig, heilig sage, so wie es die Engel in der Offenbarung oder wie es schon bei Jesaja im Alten Testament steht, dieses mehrfache Wiederholen des Wortes, was ja nichts anderes ist als das Maximale, im Deutschen würde man vom Superlativ reden. Ja, er ist wirklich der Allerheiligste. Wenn wir diese Sicht von Gott haben und wenn wir uns mehr und mehr mit Gott auch beschäftigen in seiner Allerheiligkeit, desto mehr werden wir auch sein Wort fürchten. Das Leben beweist es. Ein Ungläubiger, der mit Gott nichts zu tun hat, legt ihm die Bibel hin, der malt vielleicht Bildchen rein oder reißt eine Seite aus, weil er was zum Lagerfeuer anzünden braucht. Der lässt es vielleicht einfach nur in der Ecke liegen, die Traubibel, die schön im Regal steht. Da ist keine Wertschätzung zum Wort, weil keine Wertschätzung zu dem Geber des Wortes da ist. Wir aber lieben Gott über alles. Im besten Fall von ganzem Herzen, mit der ganzen Kraft, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit allem, was wir sind. Und das drückt sich dann aber auch aus, muss sich ausdrücken in dem, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Gott ist heilig. Und auch mit diesen drei Wörtern, Gott ist heilig, habe ich euch nichts Neues verraten. Das war jedem bekannt. Und doch müssen wir alle zugeben, dass es sehr, sehr schwer ist, Heiligkeit zu definieren. Ja, im Kindergottesdienst erklären wir irgendwas mit Absonderung. Ja, irgendwie ist etwas beiseite getan. Und das stimmt auch für bestimmte Dinge, die im Tempel gebraucht wurden. Das stimmt für bestimmte Menschen, die werden abgesondert für den Dienst mit Gott. Aber beschreibt das Gott? Theologen versuchen, und ihr vielleicht auch in euren Gemeinden, versuchen Gott immer zu beschreiben. Und dann redet man meistens von Attributen oder von Eigenschaften Gottes. Gott ist gerecht, Gott ist zornig, Gott ist Liebe. Und da kann man ganz lange Listen aufstellen. Und dann versucht man das auch noch zu gruppieren. Und das machen die Lutheraner dann wieder anders als die Reformierten. Und da gibt es wilde Systeme. Aber mit der Heiligkeit Gottes haben sie, wenn sie ehrlich sind, so mitunter ihre Schwierigkeit. Weil sie sich weigern oder weigern müssen vom Textbefund her, es einfach nur als ein Attribut Gottes zu sehen. Und der ein oder andere hat sich dann einfach geschlagen gegeben und hat gesagt, Gott lässt sich nicht in unsere Schemata pressen, nicht in unsere Kategorien einordnen. Und man versucht, Heiligkeit als die Summe seiner Eigenschaften zu verstehen. Die Heiligkeit Gottes drückt sich zum Beispiel in seiner Gerechtigkeit aus. Die Heiligkeit Gottes drückt sich auch in seinem Zorn aus. Und ich neige mittlerweile dazu zu sagen, es ist nicht die Summe der Eigenschaften, sondern das Produkt. Das war nur ein Hinweis für die Mathematiker. Von der Heiligkeit Gottes können wir nicht alles erkennen. Sie ist einfach unfassbar groß. Aber Gott hat vieles von sich zu erkennen gegeben und beschreibt sich in der Bibel mit dieser Heiligkeit. Diese Heiligkeit, vielleicht können wir einfach sie als die vollendeteste Perfektion beschreiben, als die maximalste Herrlichkeit, Verzeiht mir diese falschen grammatikalischen Begriffe. Vollendetest und Maximalst gibt es nicht. Aber wir müssen solche Wörter nehmen, um annähernd an die Herrlichkeit oder an die Heiligkeit Gottes ranzukommen. Ich fasse zusammen, das Bild, was wir von Gott haben, kann, darf, muss und wird unseren Umgang mit der Schrift prägen, steuern, beeinflussen. Und weil dieses Bild von Gott und der Umgang mit der Schrift so eng miteinander verknüpft sind, gibt es nur eine Medizin. Wenn mein Umgang mit der Schrift niedrig ist, habe ich ein niedriges Bild von Gott. Wenn ich von Gott ein niedriges Bild habe, habe ich einen eher zaghaften, nebenläufigen Umgang mit der Schrift. Was ist die Medizin? Beschäftige dich mehr mit dem Wort. Um das Zeugnis Gottes über seine Heiligkeit in dem Wort in dich aufzunehmen, mehr Ehrfurcht von ihm zu bekommen, gleichzeitig die eigene Niedrigkeit besser zu verstehen, um dann den richtigen Zugang zu diesem Wort zu bekommen. Und dann beginnt die Bibel ernst nehmen. Und dazu lade ich ein, ganz herzlich. Wir müssen keine Puritaner werden, um die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr erkennen zu wollen und die Niedrigkeit des Menschen. Aber vielleicht hilft uns das Lesen puritanischer Literatur ein wenig, diesen Riesenabstand zwischen dem großen Schöpfergott und unseren Würmern auf der Erde oder uns Würmern auf der Erde besser zu verstehen. Du möchtest einen richtigen Umgang mit dem Bibelwort haben, dann denke viel über den Schöpfer dieses Bibelwortes nach. Für denjenigen, der sagt, okay, habe ich gehört, Ansgar, deine Bibel ist ziemlich dick, meine auch. Wo fange ich an? Möchte ich drei Bibelstellen jetzt vorlesen. Weil ich sage, wenn wir keine Zeit haben, über die Heiligkeit Gottes nachzudenken, dann ist irgendwas falsch in meinem Zeitplan. Ich möchte gern drei Bibelstellen mit euch vorlesen, die die Heiligkeit Gottes beschreiben. Vielleicht notiert ihr sie euch, um später das in eurer stillen Zeit oder bei einem Spaziergang zu lesen. Lohnt es sich, auch auswendig zu lernen, nicht unbedingt, um in der nächsten Gebetsgemeinschaft mit den Zitaten prahlen zu können, aber um in der nächsten Gebetsgemeinschaft vielleicht Gott wirklich Anbetung zukommen zu lassen, wie sie ihm gebührt. Meine Lieblingsstelle kommt am Ende, von daher fangen wir 1. Chronik 29 an. 1. Chronik, wenn ihr vorhin die Sammelbücher gefunden habt, einfach weiterblättern, dann kommen die Könige und danach die Chroniken. 1. Chronik 29. Und dort ab Vers 10 bis 13, weil ich David vorhin so negativ beschrieben habe, weil es die Realität ist, kommt jetzt etwas sehr Positives von diesem Mann Gottes. 1. Chronik 29, 10 bis 13. Und David pries Jahwe vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Jahwe, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, Jahwe, ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein, Jahwe, ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Geht ganz ans Ende der Bibel, Offenbarung 5. Sehr bekannte Stelle. Offenbarung 5, Vers 12 und 13. Es gibt viele Doxologien, wie solche Lobpreise genannt werden in der Bibel. Nicht alle sind so lang wie die drei, die ich jetzt ausgewählt habe. Aber meine Angst ist, meine kleine Erfahrung ist, wir kennen sowas in unseren Gemeinden kaum noch, Doxologien, Lobpreis des Herrn. Wer solche Texte vorliest, rutscht bei manch einem Gemüt sehr schnell in die charismatische Ecke. Dabei sage ich, hallo, es sind erstmal Bibeltexte, die beschreiben, wie in anständiger Art und Weise mit Gott umgegangen wird. Dass die charismatische Szene diese Texte auch benutzt, ist erstmal so. Aber lasst uns Mut haben, Gott wirklich die Ehre zukommen zu lassen, die ihm gebührt. Und deswegen lese ich jetzt Offenbarung 5, dort die Verse 12 und 13. Und da wird von vielen gerufen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das am Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zwischen den Johannesbriefen und der Offenbarung gibt es eine Seite. Der Judasbrief wird gern überblättert, oder was heißt gern, das passiert schnell mal. Also bei mir sind es sogar zwei Seiten, sehe ich gerade hier in Elberfelder. Wird gern überblättert, man liest es, fühlt sich manchmal nicht so richtig wohl mit dem, was da geschrieben ist. Also er ist eher so ein nicht stark belichteter Brief. Aber auch er hat in meinen Augen die schönste Doxologie, die man finden kann, Geschmackssache, am Ende Verse 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Wenn ihr das nächste Mal zu eurer stillen Zeit die Bibel aufschlagt, vielleicht lest ihr eine dieser Doxologien, denkt zumindest drüber nach. Es ist halt nicht einfach das Buch auf dem Nachttisch oder auf dem Frühstückstisch. Es ist das Reden dieses mächtigen, herrlichen, erhabenen, majestätischen Gottes. Und genau das muss dann auch unsere Haltung im Umgang mit dieser Schrift sein. Und am liebsten würde ich an dem Stelle Punkt machen. Ich sag mal, die Zeit ist auch schon vorangeschritten. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, ja, das ist schon genug. Wenn wir das so hinbekämen, der Referent eingeschlossen, was würde das für einen Einfluss auf unseren Umgang mit der Schrift haben? Aber ich wurde ja nicht gebeten, über die Heiligkeit Gottes beim Lesen der Schrift hinzuweisen, sondern eigentlich auf das persönliche Leben, nur das ist sowas von persönlich gewesen, aber auch auf das gemeindliche Leben hinzuweisen. Und deswegen möchte ich euch gerne ein paar einzelne Punkte bringen. Der eine Punkt trifft vielleicht euch eher als der andere. Versteht es einfach mal als eine mehr oder weniger zwanglose Liste von Ratschlägen und Hinweisen. Aber wenn ich an Gemeinde denke, und ich war 18 Jahre lang Ältester einer Gemeinde, ich habe ein Herz für Gemeinde, ich habe es immer noch, auch wenn ich jetzt nicht mehr Ältester bin, dann wird mir auch ein bisschen schaurig. Weil wenn Bibel in der Gemeinde nicht ernst genommen wird, dann ist das nicht einfach eine kleine Tatsache. Sondern dann entreißt sich die Gemeinde eigentlich ihrer Grundlage. Jeglichen Zusammenseins. Wie will man miteinander, wo so bunte Typen zusammenkommen, in irgendeiner Art und Weise Gott angemessen anbeten und ihm dienen, wenn man nicht einen einheitlichen Maßstab hat. Und deswegen kann es vorkommen, dass Gemeinden dahin vegetieren oder in ihnen Dinge passieren, die alles andere als zur Ehre Gottes sind. Und Gott sich dann irgendwann entscheidet, einen Leuchter wegzunehmen, um ein Bild aus der Offenbarung aufzugreifen. Vielleicht möchtet ihr mit mir nochmal ein alttestamentliches Wort aufschlagen, Jeremia 11. Jeremia 11 und dort die Verse 7 und 8. Ist nicht an die Neutestamentliche geschrieben, ist an eine alttestamentliche Gemeinde geschrieben. Und ich lese jetzt mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Jeremia, Kapitel 11, Verse 7 und 8. Seit ich eure Vorfahren aus Ägypten herausführte, habe ich sie bis heute immer wieder dringend ermahnt. Ich habe mich bei Zeiten aufgemacht und sie beschworen, auf mich zu hören. Aber sie dachten gar nicht daran. Sie haben nicht einmal zugehört, sondern machten eigensinnig, was sie wollten. So musste ich alles wahrmachen, was ich ihnen für den Fall angedroht hatte, dass sie die Vorschriften meines Bundes nicht befolgten. Alte Zeiten oder auch neue Zeiten? Sie dachten nicht einmal daran zu hören, was Gott gesagt hat. Sie machten eigensinnig, was sie wollten. Und es gibt Gemeinden, ich fürchte, sie haben deutlich die Mehrheit in der Szene erreicht, die einfach machen, was sie wollen, weil sie denken, dass das so richtig ist. Und da will ich über die Motivation gar nicht urteilen, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich sage mir nur, das ist aber nicht Gottes Vorgehensweise. Gott gibt sein Wort, damit wir es ernst nehmen, es achten. Und er sagt, diese Leute hier, also bei Jeremia, die haben nicht mal dran gedacht, an die Ermahnungen, die in der Vorzeit gegeben wurden, zu hören. Sie haben nicht mal zugehört, sondern haben eigensinnig gemacht, was sie wollten. Und daraufhin ist Gott mit ihnen umgegangen, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und heißt das nicht, dass das Alte Testament uns zur Belehrung gegeben ist? Glauben wir tatsächlich, dass Gott mit der neutestamentlichen Gemeinde so ein bisschen laissez-faire umgeht, während er im alten Bund tatsächlich seine Verheißungen wahrgemacht hat? Der alte Bund hatte das Wohl und das Wehe. Und sie haben sich häufig für das Wehe entschieden. Gott hat sie bestraft. 40 Jahre Wüste. Babylon. Glauben wir als neutestamentliche Gemeinde, dass wir irgendeinen Bonus haben, dass Gott uns da durchgehen lässt, wenn wir sein Wort verachten? Bitte nicht. Wie kann eine Gemeinde das Wort ernst nehmen? Da hat Berthold gestern gute Bausteine gebracht. Und gerade sein Modell, was er gegen Ende vorgestellt hat, dieses 12 Bausteine zu skizzieren und damit theologisch der Gemeinde ein Fundament zu geben. Das hat Berthold sich nicht ausgedacht, sondern das macht Berthold. Karl-Heinz hat schon vor, ich würde sagen, 10 Jahren auf seiner Website etwas Ähnliches beschrieben. Du hast es dann systematische Theologie genannt. Das ist es ja auch genau gewesen. Ja, und das machen einige Gemeinden. Von daher, diesen ganzen programmatischen Teil möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Gemeinde kann, und das ist sicherlich Aufgabe der Lehrer und der Ältesten der Gemeinde, das auch voranzutreiben. Gemeinde kann einiges Programmatisches tun. Ich will nur kleine Bits and Pieces rausholen und euch Ideen geben, wie wir auch mit dem täglichen Tun im Gemeindeleben zeigen können, dass wir die Bibel ernst nehmen. Das sind vielleicht Lächerlichkeiten in euren Augen, aber vielleicht merkt ihr, dass das Fehlen dieser Lächerlichkeiten auch die mangelnde Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringt. Als Gemeinde das Wort ernst zu nehmen, heißt es, seiner Bestimmung gemäß anzuwenden. Darf man sich auf einer Bibelbundkonferenz schämen, wenn man 2. Timotheus 3,16 zitiert? Das ist ja auf unseren Flyern immer angedruckt. Es stand gestern schon mal auf einer Folie. Ich werde aber nicht müde, 2. Timotheus 3 mit euch zu lesen. Und ich möchte bewusst ab Vers 14 schon lesen. Also 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Paulus, der Mentor, schreibt an seinen Mentee, wie man heute sagen würde, an seinen Schüler, an seinen Sohn im Glauben. Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Dazu wurde gestern was gesagt. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen. Zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ist das Vertrauen der Prediger in eurer Gemeinde? Ist das dein Vertrauen im seelsorglichen Gespräch, dass die Schriften die Kraft haben, weise zu machen zum Heil? Wenn nein, dann nimmst du das Wort Gottes nicht bestimmungsgemäß ernst. Geht zum seelsorgerlichen Gespräch mit allen zitternden Knochen, die ihr habt. Weil ihr wisst, ich sehe nur die obere Spitze des Eisberges. Und wenn wir da auch nur ein bisschen buddeln in der Ehe oder was da gerade läuft, es wird dreckiger und schlimmer werden. Aber ihr habt hier die Quelle für Weisheit zum Kraft, die Kraft hat zum Heil jedem Glaubenden. Und wie geht's weiter? Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, vom Heiligen Geist gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei. Und ich finde das Ende hervorragend. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich arbeite in einer Bibelschule. Ich bilde mir nicht ein, dass wir die Leute ausrüsten. Hier, wir führen sie an das Wort heran und das rüstet sie aus. Unser Job ist, den Leuten nur Bibellesen beizubringen. Wir geben noch ein paar Hilfestellungen, sicherlich. Aber worauf vertrauen wir als Gemeinde? Nutzen wir das Wort bestimmungsgemäß? Ganz praktische Themen. Wenn ihr als Prediger in der Gemeinde unterwegs seid, und manche Gemeinden haben ja auch so einen Austausch, gerade beim Mahl des Herrn, beim Brotbrechen, dass mal der eine Bruder aufsteht, mal der andere. Es könnte ein Ausdruck sein, dass ihr das Wort besonders ernst nehmt, indem ihr Bibelstellen aufschlagen lasst. Ich weiß nicht, wen ich jetzt damit verwirre. Wir aus der Brüderbewegung, wir sind eine Wortbewegung. Und unsere Leute schleppen immer schwere Bibeln zur Gemeinde. Ich wurde vor 2-3 Jahren in ein FEG eingeladen und habe dort, ich glaube, über den Propheten Jona gepredigt. Und aus meiner brüdergemeindlichen Gewohnheit sagte ich, okay, schlagt mal bitte die Bibeln auf, ihr findet den Propheten Jona an der und der Stelle. Und dann ging mein Blick über die zugegebenermaßen kleine Runde. Die hatten gar keine Chance aufzuschlagen. Weil es, und ich will es nicht lächerlich machen, wirklich, ich will ja auch niemandem zu nahe treten. Ich merkte nur, für mich ist das üblich, dass meine Kinder ihre Bibel mit zum Gottesdienst bringen. Dass ich meine ja, locker 6 Kilo schwere Bibel durch die Gegend schleppe, was nicht das Leichteste ist. Aber es gibt Gemeinden, wo das einfach nicht üblich ist. Wo der Prediger, und das ist mein Ziel, ich will nicht über die FEG oder sonst irgendwas böse reden, das ist gar nicht meine Zielsetzung. Der Prediger geht aber schon davon aus, dass die keine Bibeln haben und deswegen erzählt er etwas über die Bibel. Das kann richtig zitiert sein, das kann aus dem Zusammenhang gerissen sein. Bitte lasst euren Gemeindegliedern die Chance, die Bibel ernst zu nehmen, indem ihr sie ermutigt, die Bibel mitzubringen. Und wenn ihr dann Bibelstellen ansagt, gebt ihnen Zeit, sie aufzuschlagen. Nochmal, wer vorhin gelacht hat, als ich erklärt hatte, wo 2. Samuel steht, das mache ich immer. Bei 1. Mose muss man es nicht angeben, ja, aber bei manchen Büchern braucht der eine oder andere eine Hilfe. Und da geht es mir darum, dass ich jeden ermutigen möchte, auch den Neugläubigen, der erst seit einem halben Jahr in der Gemeinde ist, zu sagen, du, das findest du dort und dort. Und wenn der da 2 Minuten blättert, habe ich 2 Gedanken. Erster Gedanke ist, warum kann der linke Nachbar ihm nicht ein bisschen helfen? Als Prediger darf man dazu dann nicht mehr viel sagen, das muss man dann nachlagern. Und das zweite ist, dann warten wir halt so lange. Warum? Weil es mir wichtig ist, dass auch dieser letzte Mohikaner seine Bibel aufschlägt und sieht, hier ist das Wort Gottes, das, was der Mann da vorne sagt, ist zwar akustisch von ihm, aber eigentlich kommt es von Gott, dem Allmächtigen. Eine Kleinigkeit. Einige von euch sind in leitender Verantwortung in der Gemeinde. Und kleine Anekdote aus meiner Zeit als Ältester. Wir haben natürlich immer intensive Diskussionen und Debatten gehabt. Wie will man mit der Sache umgehen? Wie will man jene Sache angehen? Und dann haut natürlich so ein bibelkundiger Typ raus, naja, nach Epheser 4,11 ist ja völlig klar, dass wir das und das machen müssen. Was auch immer jetzt in Epheser 4,11 steht, die Stelle braucht er nicht aufschlagen. Ja, Gott hat der Gemeinde gegeben, Hirten, Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern da wird in der Diskussion von Bibelkundigen zu Bibelkundigen ein Bibelwort genommen und alle haben auch das wohlige Gefühl, dass das schon stimmt, dass das da steht. Bis wir irgendwann gemerkt haben, naja, vielleicht ist der eine im letzten halben Jahr mehr im Alten Testament unterwegs und war jetzt gerade nicht mit dem Judasbrief so intensivst vertraut. Oder umgekehrt. Zitiert irgendeiner einen der 12 kleinen Propheten. Und das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Radar schon. Wir haben gesagt, wir wollen die Bibel ernst nehmen. Und das heißt, wenn hier schon jemand eine Bibelstelle nennt, was ja schön ist, die meisten geistlichen Diskussionen ermangeln ja irgendeiner biblischen Referenz. Aber wenn eine Bibelstelle genannt wird, dann nehmen wir uns die Zeit, schlagen sie auf, lesen sie vor. Jeder hat nochmal die Chance, kurz vorher, hinterher zu gucken, was ist der Kontext. Und dann kann der Bruder gerne sagen, warum aufgrund dieser Bibelstelle irgendetwas zu geschehen hat. Die Bibel wieder ernst nehmen, auch im gemeindlichen Leben. Was ist meine Zeit? 10 Minuten. Sehr gut. Ich hatte die ganze Zeit halb vor Augen, dachte ich mir, nee, so überzogen kann ich nicht haben. Wunderbar. Schaffen wir gut. Nächster Tipp. Ich bin als junger Mann ziemlich durchs Leben gelaufen, habe mich mit 16 Jahren bekehrt und hatte immer für mich die Frage, was ist meine Mission? Wo soll ich hin? Das ist nun keine besonders neue Frage, die stellt sich jeder Mensch, besonders die Teenager oder Twins. Und auch lange nachdem ich schon in der Ältestenschaft war, habe ich für mich die Frage gestellt, was ist meine Mission? Und auf einer längeren Wanderung sind mir drei Bibelstellen in Erinnerung gekommen, die mich so gepackt haben, und das ist kein Beweis für euch, das ist nur für mich, wo ich gesagt habe, diese drei Bibelstellen in der Summe, das ist meine Mission. Und eine dieser Bibelstellen heißt, predige das Wort. Wo steht's? 2. Timotheus 4 und dann vermutlich Vers 2. Predige das Wort, also da steht jetzt nicht mehr, ihr könnt es gerne aufschlagen, aber da steht, predige das Wort. Und ich dachte mir, was ist das denn für eine Aufforderung? Karl-Heinz, predige das Wort. Bibellehrer van Heiden, predige das Wort. Ja, ist doch eine komische Aufforderung. Ehefrau, koche das Essen. Mutti, wickel das Baby. Das sind, auf den ersten Blick scheint es eine Nichtsaussage zu sein. Auto fahre die Straße. Wolke fliege über den Himmel. Bis ich merke, nee, predige das Wort. Also erstens die Aufforderung, dass er predigen soll, das steckt da sicherlich drin, aber für mich war dieses, es ist das Wort des Herrn, was wir predigen und nicht unsere eigenen Ansichten, Meinungen und Gedanken. Und das heißt in der Gemeinde, wenn ihr dort predigend tätig seid oder Kontakt habt zu diesen Menschen, ermutigt sie, das Wort zu predigen. Und wie unsere beiden Brüder gestern, also Armin heute und gestern, auch mal das Wort vorzulesen. Nicht, wir reden heute über Offenbarung 5, ihr wisst ja alle, was da steht und dann wird geredet, sondern das Wort, halte an mit dem Vorlesen, wäre eine andere Formulierung, die auch aus den Pastoralbriefen stammt, aber dass das Wort im Mittelpunkt unserer Wortverkündigung steht, deswegen die Leute in der Gemeinde ihre Bibel mitbringen, du deswegen auch wartest, bis sie die Bibelstelle aufschlagen, damit sie sehen, das, was dann da vorne kommt, ist das Wort Gottes. Wenn ich jetzt mal von der Gemeindeebene auf die persönliche Ebene herunterkomme, müsste ich euch persönlich kennen, um genau zu sagen, wo das eine Hilfe sein könnte. Ich sehe eine Gefahr darin, dass wir die Bibel mit einer gewissen Filterung lesen. Das kann durch unsere Biografie bestimmt sein, das kann durch die Art, wie bei uns gepredigt wird, sein, das kann auch einfach ein mangelhaftes Verständnis von Gott sein, was uns prägt. Und damit schließt sich auch der Kreis zu meiner Einleitung, dass wir die Heiligkeit Gottes mehr vor Augen haben sollten. Die Bibel ernst zu nehmen heißt, dass ich sie in ihrer Ganzheit gelten lasse und ich mir nicht nur bestimmte Teile herauspicke. Und mit Teilen herauspicken meine ich nicht den Klassiker, ich lese nur Neues Testament, das Alte Testament interessiert mich nicht, das meine ich gar nicht so sehr. Sondern, dass man immer mit einem bestimmten Blick sucht. Man sucht immer den liebenden Gott. Und ist Gott ein Gott der Liebe? Ist Gott die Liebe? Ja! Es ist nichts falsch daran, den liebenden Gott in der Schrift zu suchen. Bloß wenn das die letzten 10 Jahre meine Brille war, mit der ich an den Text gehe, dann lasse ich die Bibel nicht in ihrer Gesamtheit, in ihrer Ganzheit gelten. Und da kann ja jeder mal für sich überlegen, wenn er so über sein Bibellesen nachdenkt, was sind so seine Erkenntnisse? Ich hatte mal in einer Gemeinde vor vielen, vielen Jahren einen Mann, wenn der nach vorne kam, wusste ich, wie die einleitenden Worte sind. Und ich wusste, wie die Predigt ungefähr lauten wird. Tröstet, tröstet mein Volk. Der Mann liebte Israel. Geschenkt. Und wir dürfen auch über die Bibel, mit der Bibel in der Hand über Israel nachdenken, damals und heute. Aber wenn es mich ausschließlich bestimmt, dann lasse ich die Bibel nicht mehr in ihrer Ganzheit gelten. Dann habe ich da bewusst oder unbewusst eine Schieflage. Und dann ist es sich gut, sich tatsächlich Hilfe von außen zu holen, zum Beispiel über so ein 12-Punkte-Programm, wie Berthold es vorgestellt hat, dass man sagt, okay, jetzt will ich mal andere Aspekte der Bibel lesen. Denn die Bibel ist so unerschöpflich von ihren Inhalten, dass Tröste, tröstet mein Volk nicht alles abdeckt. Oder Gott ist die Liebe, obwohl sie unerschöpflich schon ist. Zum Abschluss ein Block, den ich einleiten möchte mit Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Wir haben die Briefe von Paulus, den Römer, die Korintherbriefe und dann kommen die vier kleinen, GEPK, GEPK, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Und da Kapitel 3, Vers 16. Wenn ihr bei Timotheus oder Thessalonicher wart, müsst ihr weiter nach vorne gehen. Und die Aufforderung, denke ich, habt ihr schon gehört. Vermutlich selbst schon dreimal drüber gepredigt. Kapitel 3, 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich gerne mit euch über das Wort wohnen nachdenken. Ich habe die Zeit nicht. Von daher als Hausaufgabe, liebe Schüler, zum nächsten Jahr macht mir eine kleine Hausaufgabe, zwei Seiten, was es heißt, dass das Wort wohnen soll bei uns. Aber es ist offensichtlich mehr als ein Vorbeigehen. Ich wohne nicht in Rehe. Ich werde heute Mittag wieder abreisen. Aber das Wort Gottes soll bei euch reichlich und dann auch noch wohnen. Und das wäre die Anfrage, wenn du das Wort Gottes persönlich in deinem privaten Leben ernst nehmen willst, wie willst du dieses Wort umsetzen? Ihr habt mich vielleicht in den letzten Tagen gesehen mit so einem kleinen Mikrofon, wie ich bestimmte Brüder interviewt habe. Wir haben gerade als Bibelbund so ein kleines Projekt vor. Wir interviewen die Leiter aus dem Leitungskreis, um aus diesen Interviews kleine Vorstellungen zu machen in Bibel und Gemeinde, damit die Leserschaft und auch die Mitglieder natürlich bestimmte Leute ein bisschen besser kennenlernen. Und wir stellen nicht die Frage, was ist dein Lieblingspolitiken oder welches Auto fährst du oder wie hoch ist dein zu versteuerndes Einkommen, wären alle spannende Fragen, sondern eine der Fragen ist zum Beispiel, wie sie mit ihrer Bibel umgehen. Also die Frage ist ein bisschen konkreter, aber ich will das jetzt nicht ausführen. Ich frage unter anderem, ob sie Bibellesepläne empfehlen. Und die Antworten, die ich bisher bekommen habe, sind alle nicht deckend. Völlig unterschiedliche Antworten, total spannend. Also ich hoffe, ich mache euch neugierig auf die Artikelserie, die wir vielleicht in 2017 oder beginnen, aber locker noch in 2018 hineinstreuen werden. Wie auch immer ihr damit umgehen wollt, ob es ein Bibelleseplan ist oder nicht, wie willst du das Wort Gottes reichlich in dir wohnen lassen? Ein Weg ist Bibelleseplan, von derer es vermutlich Hunderte gibt. Also ich glaube, in den meisten Ausgaben, ich weiß nicht, von allen, von der neuen evangelistischen Übersetzung, ist hinten ein Bibelleseplan drin. Das ist, glaube ich, leicht adaptiert von der tiefen Schärfe, oder? Oder ist das exakt das Gleiche? Ungefähr. Also es gab mal so einen Bibelleseplan von Karl-Heinz als Heft oder Büchlein. Tiefenschärfe, das ist jetzt hinten im Anhang drin. Wer die MacArthur Studienbibel hat, hat hinten einen Bibelleseplan drin. Ihr müsst vermutlich nicht lange googeln, dann habt ihr einen Bibelleseplan. Eberhard, glaube ich, hat mal ein größeres Projekt gehabt mit dem Thema Bibellesen. An den Dingern mangelt es nicht. Und am Ende ist fast egal, welchen du nimmst. Also es gibt unterschiedliche Ansätze der Pläne. Wichtig ist, dass du es tust. Aber ich persönlich lese auch einen Bibelleseplan. Ich mache das auf meinem Handy. Völlig modern, der Typ. Und ich muss 4 Kapitel am Tag lesen, um in einem Jahr durch die Schrift zu kommen. Das ist dann allerdings 2x NT, 1x AT. Und wisst ihr, welche Gefahr besteht? Ich lese meine 4 Kapitel, weil das Handy sagt, du musst heute diese 4 Kapitel lesen. Und ich lese sie, damit ich am Ende auf Gelesen klicken kann und meinen Bibelleseplan abgehakt habe. Oder in euren Bibeln macht ihr ein Häkchen rein oder einen Punkt oder was auch immer. Leute, das lasst gleich sein. Darum geht es nicht, denn das ist nicht reichlich wohnen lassen, sondern lasst mal jemanden in euer Zimmer gucken. Ich habe einen Pakt geschlossen mit einem meiner besten Freunde. Wir geben uns alle 2 Wochen Rechenschaft über unser Glaubensleben. Und eine Frage, die da drin, oder ein Prüfpunkt, den ich mir selbst stelle und meinem Freund in aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit berichten muss, heißt wie folgt. Die Überschrift ist, sei ein vom Heiligen Geist zu schleifender Stein. Frage, hast du den aktuellen Bibelleseplan mindestens zu 5/7 erfüllt? Darüber dürft ihr lachen, über den nächsten Satz nicht. War deine innere Haltung die des Hörens statt des Abarbeitens? Also bitte lasst das Wort Gottes unter euch reichlich wohnen, aber Geschwindigkeit ist auf Olympia Trumpf, nicht hier. Wichtig ist, dass jeder in dem Tempo liest, dass er verstehen kann, was Gott sagt, gesagt hat in Zeit und Raum und darüber nachdenken kann, was er vielleicht auch ihm sagen möchte. Und von daher muss es eine innere Haltung des Hörens, des gehorchenden Hörens sein und nicht nur der Fleißarbeit. Den allerletzten praktischen Punkt möchte ich euch nennen und ihr werdet sagen, klar. Und damit ihr mir nicht entfliehen könnt, mache ich es auch ganz konkret. Die Bibel wieder ernst nehmen heißt doch ganz simpel, das, was ich lese, auch zu tun, oder? Wenn meine Frau mir sagen würde, ich nehme dich ernst, du bist der Herr in der Familie, du bist mein Haupt oder wie auch immer sie es ausdrücken würde. Und ich sage, okay Schatz, heute Abend wird das und das passieren. Und sie sagt, nö. Was würden wir von der Erklärung über ihre Unterordnung halten? Nicht sehr viel. Und genauso sieht der Herr Jesus das. Das, was ihr lest, von dem verstehen wir vielleicht 5%, vielleicht nur 3%, aber das tun wir bitte. Und an einer Stelle gibt es dieses eindrückliche Bild, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Geschichte ist ein bisschen länger, ja, mit Leuten, die bekleidet wurden und besucht wurden im Gefängnis, aber der Konsens war, das, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und deswegen liegen da hinten an dem Tisch am Ausgang, damit ihr auch nicht sagen könnt, ich habe es nicht gesehen, liegen zwei Karten, die wir an langjährige Bibelbundkonferenzbesucher geschickt haben, die dieses Jahr nicht dabei sein können. Familie Hörle und Geschwister, jetzt habe ich es vergessen mittlerweile, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Dirk Hermann Dirks. Die sitzen normalerweise hier so in dem Bereich und die können dieses Jahr nicht da sein. Hörles haben extra angerufen und Gottes Segen gewünscht für die Konferenz. Und ich dachte mir, wenn die eine Karte von uns kriegen, womit sie überhaupt nicht rechnen, wird ihr Herz sich freuen. Und das, was wir einem der Geringsten, ich weiß nicht, ob sie die Geringsten sind, aber sind zumindest die Ältesten unter uns, was wir ihnen getan haben, haben wir dem Herrn Jesus getan. Von daher seid ermutigt, einfach an der Karte vorbeizugehen, euren Namenskringel drunter zu schreiben. Ihr werdet sie kennen. Ja, die sind immer ganz rüstig hier durch die Gegend gesockt und wenn du dann ein wenig ihre Krankengeschichte hörst, wunderst du dich, dass sie sich das noch antun, hierher zu kommen. Aber sie genießen die Gemeinschaft und dieses Jahr können sie nicht genießen aus unterschiedlichen Gründen. Von daher, lasst sie uns per Karte grüßen.